2. Mose 2. Wir haben letztes Mal noch bis Vers 11, 10, bis Vers 10 noch das gelesen, was hier geschildert wird, deckt sich genau mit der ägyptischen Geschichte und vor allem, es wird sich eindeutig, da hat eigentlich nie einer gezweifelt, um den Ramses II., den größten aller Pharaonen gehandelt haben. Es geht auch um den Bau der Städte Pithom und Ramses. Die Israeliten mussten hier leiden. Sie können das auf den ägyptischen Zeichen noch auf den Eingrabungen sehen in den Tempeln, auch die semitischen Gesichter ihrer Gefangenen, die Zwangsarbeit machen. Das ist also ungeheuer, wie auch hier, dass sich bis in die Kleinigkeiten bestätigen lässt. Und jetzt kommt Moses Flucht nach Midian. Ich erinnere nochmal, für die, die vielleicht auch verhindert waren, wie der Pharao die Geburt von Jungen verhindern will, indem sie alle umgebracht werden, die Mutter Moses zieht dieses Kind kurze Zeit auf, muss es dann hergeben und sie wagt es und legt es in den Nil, in ein Kästlein und dort findet es die Tochter Pharaos, eine der vielen Töchter, das gab ja damals diese viel Weiberei und die Harems, eine dieser Töchter und nimmt dieses semitische Kind, obwohl eigentlich die Buben ja gar nicht mehr leben dürfen, kurioserweise an den Hof und dort wächst Mose am Hofe auf. Er war 40 Jahre vermutlich am Hofe Pharaos und jetzt kommt die zweite Lebensepoche, wieder 40 Jahre Moses Zeit in Midian und dann kommen noch 40 Wüstenjahre und dann ist er bei seinen 121 Jahre, die er erreicht, oder 123 Jahre, 3 Jahre noch bei der Mutter, wo sie ihn gestillt hat. Jetzt lesen wir Vers 11. Als zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah 2 hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du deinen Nächsten?« Der aber sprach, »Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast?« Da fürchtete sich Mose und sprach, »Wie ist das bekannt geworden?« Und es kam vor den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Der Priester aber in Midian hatte 7 Töchter. Die kamen, Wasser zu schöpfen und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und stießen sie weg. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er, »Warum seid ihr heute so bald gekommen?« Sie sprachen, »Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe.« Er sprach zu seinen Töchtern, »Wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen.« Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und er gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau, die gebar einen Sohn, und er nannte ihn Gershom, denn er sprach, »Ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande.« Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott, und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Die genaue Zeitfestsetzung hat nur eine Schwierigkeit. Gar nicht bei dem König Ramses funktioniert alles genau auch. Er hat, glaube ich, 60 Jahre gewirkt nach der ägyptischen Rechnung. Sondern die ganzen alten Völker haben nie ihre Niederlagen beschrieben. Nie, nur Siege festgehalten. Und darum kann man den Auszug nicht lokalisieren. Das ist das ganze Handicap. Hätten sie ihre Niederlagen auch aufgeschrieben, wie wir es machen, in unserer Geschichtsschreibung, dann hätten wir genauere Unterlagen. Es liegt an den Ägyptern. Die Bibel hat alles immer geschrieben, aber die Völker haben nur die positiven Dinge geschrieben. Und dann oft auch noch verklärt ins Märchenhafte. So, also ich möchte zuerst noch einmal anfangen über den wunderbaren Heilsplan mit dem Mose. Wie wunderbar ist die Geschichte. Noch einmal, es ist überhaupt nichts Märchenhaftes. Ganz schlicht, wie es Leben ist. Die Mutter will das Kind erziehen. Was muss eine Mutter kämpfen? Und dann kann sie es ein paar Monate haben und dann muss es hergeben. Die Verzweiflung der Mutter. Und sie muss in das feindliche Element des Wassers reinlegen. Es ist überhaupt nichts Übernatürliches drin. Ganz schlicht, wie das Leben die Geschichte ablaufen lässt. Und so handelt Gott durch die ganz natürlichen Dinge. Und das Kind ist ja wie ein Sarg da reingelegt. Und das ausgerechnet, welche Zufälle, nicht? Ansonsten Zufälle. Die Tochter Pharaos nimmt das Kind und sie findet es schön und nimmt es mit und zieht das Kind auf und adoptiert es. Aber der Mose kommt an der ganz falschen Stelle raus. Der soll doch zu seinem Volk als Retter und soll doch nicht zu den Ägyptern. Das ist wie ein Witz. Jetzt ist der Mose erst recht in der Fremde. Jetzt ist er ein Ägypter geworden. Die ganze Erziehung war doch so, dass er dort, da wurde doch ein Sonnengott angebetet und alles Mögliche. Was war das für die Mutter? Furchtbar. Und so erzählt die Bibel Geschichte. So, wie sie im Leben wirklich ist. Und das für uns Wunderbare, dass man wissen darf, Gott handelt durch die ganz alltäglichen Dinge hindurch. Nicht durch den Zufall, sondern ich darf beten. Und das sollen Sie heute Abend als erstes hören und wissen. Durch all die verrückten Dinge dieser Welt kann Gott das so wunderbar fügen, dass am Ende sein Heilsplan rauskommt. Und dass die Geschichte dieses Moses so verwirrt lief, dass man das im Grunde gar nicht mehr verstehen kann. Dass man sogar in gewissen Lebensabschnitten meinen muss, jetzt ist alles aus. Und die Mutter kann nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, jetzt ist mein Sohn erst recht verloren und jetzt sehe ich überhaupt keine Hoffnung mehr für ihn. Und trotzdem hat Gott nicht aufgegeben, sondern das geht alles noch irgendwo weiter und er führt diese Geschichte zu einem großen Ziel. Es ist eine weltliche, ganz normale Geschichte mit ihren Abläufen und doch Gottes Heilsgeschichte. Und so können Sie sehen, als Jesus in Bethlehem geboren wird und all das, als Jesus gekreuzigt wird, das sieht so ganz natürlich aus. In allen Märchen ist es was völlig anderes. Das ist faktische Tatsachenbeschreibung, so wie es das Leben einem zeigt und wie das einfach sieht. Und dann ist interessant, da ist es nicht so, dass man dann sagt, also dann kann ich meine Hände in den Schoß legen. Das stimmt nicht. Die Schwester, die handelt ja. Wäre die Schwester von Mose nicht so schnell dazwischen gesprungen und gesagt, ich weiß jemanden, der da stillen kann. Gott benutzt auch das. Und dann bringt die es fertig, dass die Mutter wieder ihr eigenes Kindlein stillen kann. Wunderbar, der Glaube, der handelt, den Gott bestätigt, der Geschichte mitgestalten darf. Das war die Errettungsgeschichte. Aber jetzt kommt das noch viel größere Wunder. Wie kommt der Mose wieder heraus aus diesem ägyptischen Gefängnis? Sie müssen sich vorstellen, der Hof Pharaos war ja Luxus ohnegleichen. Wir stehen heute vor den Bauwerken der Ägypter und sagen, so etwas hat es in der Weltgeschichte nur einmal gegeben. Was die gebaut haben, und besonders unter Ramses II. Und was war dort an Kunst, alles an dem Hof zusammengeballt, und die armen Kulis mussten schuften, Hunderttausende von Menschen für diesen Hof. Und der Mose rückt in diese hohe Kaste des Herrscherhauses auf, besucht die Universitäten der damaligen Zeit, ergibt sich in Philosophie und Religion. Und wie holt ihn Gott wieder raus? Und das ist eigentlich ein Wunder. Und das ist im Hebräerbrief beschrieben. Und jetzt, wenn Sie Ihren Finger vorne drin lassen, Hebräer 11, Vers 24 und 25. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter Pharaos gelten. Ja, was ist da passiert? Also das ist doch schön, Sohn der Tochter Pharaos zu sein. Irgendetwas, durch den Glauben heißt es ja, da hat Gott irgendwas mit dem Mose gemacht. Und das ist ganz toll, wenn einer plötzlich sagt, und besonders in einem solchen Alter, wie der Mose damals war, im Alter von 40 Jahren, nein, das ist nichts. Und er merkt, das ist eine hohle Welt und das ist eine leere Welt und ich will das nicht. Und er sagt, das Sklavenleben meiner Brüder ist mehr, denn die haben den wahren Gott Israels. Und da will er hin. Er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und das ist sensationell. Der Mose bricht aus, lässt den ganzen Luxus hinter sich, lässt die ganze herrliche Welt hinter sich und sagt, ich habe ein lohnendes Leben gefunden, wenn ich mit dem Volk Gottes, und das kommt jetzt, die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Dieses Volk hat eine Zukunft und eine Hoffnung, und ich will lieber das Kreuz tragen mit diesem geschundenen Volk, das da lebt in der Armut. Und das ist mir mehr wert und größer, denn da ist ein lebendiger Gott, der hat bezahlt. Und dieses Wunder des Glaubens muss ich in ihrem Leben eignen. Wenn sie heimlich noch schielen auf den Schatz dieser Welt, ob das Reichtum, Ehre, Anerkennung oder irgendetwas ist, dann können sie Gott gar nicht dienen. Gott will von ihnen kein Opfer. Sondern der Mose wählt und sagt, ich wähle das Wertvollere. Und das Wertvollere haben die Leute, die Kulis da unten. Und zu denen gehe ich. Nicht, weil er große soziale Gleichmachertheorien verteidigen will, nicht, weil er ein Berufsrevolutionär wäre, sondern weil er sagt, ich weiß, was das Geheimnis dieser Welt ist und dieses Lebens, und das ist in der ganzen hohlen Welt Ägyptens nicht drin. Und jetzt muss man eigentlich die ganze Mose-Geschichte lesen als eine Riesenauseinandersetzung mit der Kultur der Ägypter. Und einer, der mittendrin lebt und sagt, nein, ich will es nicht. Nicht, weil er alternativ sucht und weil er sagt, ich suche Armut, sondern weil er sagt, ich sehe, dass das ohne Hoffnung ist. Der ewigen Wiederkehr, ich suche dieses Volk und will den Weg gehen. Da war noch etwas da vom Segen Abrahams und das hat er erkannt. Apostelgeschichte 7, Vers 25. Das geht dann schon zum nächsten Vers. Den gucken wir gleich noch an. In der Rede des Stephanus kommt unser Abschnitt auch noch einmal. Wie Mose sah, Vers 24, einen Unrechtleidender stand ihm bei und rächte, der in dem Leid geschah und erschlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden sie. Da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Wir können verschiedene Theorien jetzt aufstellen. Was war los, als Mose zu dieser Handlung schreitet? Zweifellos schlug bei Mose sein Gewissen und er ist ein sehr für die Gerechtigkeit eintretender Mensch. Natürlich, er ist ja ein Retter Gottes für sein Volk. Da braucht er das. Er sieht, wie einer seiner Volksgenossen geprügelt wird und er handelt auch noch sehr weise. Jetzt sagen wir natürlich schnell, das war doch ein Mord. Ich bin nicht ganz so zufrieden, weil man vielleicht der Hitler hat doch zu lang leben lassen. Ja, ist aber schwierig, gell? Also, wie weit sollen wir in unserer Nähe zulassen, dass unschuldige Menschen umgebracht werden? Und wo muss man wirklich handeln? Gut, wir können das in unserer Weise jetzt aus der sicheren Position beurteilen. Aber hier ist ein Mann, der für die Ehre der Geschundenen streitet, für das Leben der anderen kämpft. Ich finde das toll. Ich finde das großartig. Und das, was der Stephanus sagt, ist ja schön. Er hat ja damit rechnen können, dass die anderen seine Brüder sagen, klasse, du bist es, du musst unser Führer sein. Auf so einen haben wir gewartet und das geht schief. Warum hat das Volk eigentlich nicht ihn begeistert als Retter empfangen? Ich bin überzeugt, heute in Bosnien oder in Ruanda wäre jeder, der so handelt, der King und wäre der gepriesene Führer. Mose hat eigentlich rechnen müssen, vielleicht hat er das werten wollen. Vielleicht hat er gedacht, ich komme aus dem Herrscherhaus und ich bekenne mich zu meinen Brüdern und ich will sie herausführen. Und Gott lässt das misslingen. Das ist eigentlich auch wieder kurios. Eigentlich hätte es gelingen müssen, dass er sofort, dass ihm der Beifall seines Volkes kommt und sagt, Das haben wir beobachtet. Und jetzt musst du noch mehr machen. Jetzt organisieren wir uns, jetzt machen wir eine Widerstandsbewegung und so fort. Und das misslingt. Weil Gott nicht mit fleischlichem Eifer sein Volk retten will. Und für einen Mose war das ganz schwierig zu lernen. Denn Gott will nicht mit Muskelkraft seine Rettungsaktion treiben. Und das ist immer wieder schwierig. Wir meinen, das wäre doch toll, jetzt könnte doch Gott gerade, jetzt läuft doch das. Und jetzt müsste doch Gott ein. Gott muss überhaupt nicht. Er wartet, bis er seine Leute erzogen hat. Und das ist jetzt für uns wichtig, dass Gott manchmal mit uns einen langen Weg geht, bis er uns dort hat, wo wir seine Art begreifen. Gott will das nicht und darum ist es nicht gelungen. Ich sehe die Tat gar nicht so schlecht, was er gemacht hat. Das war im Grunde eine große, heroische Tat, die bei uns auch viel gegolten hat. Denken Sie doch an Befreiung vom tyrannischen Joch. Denken Sie an all das, was wir sonst auch rühmen, Widerstandsbewegungen und so weiter, was wir in den Befreiungskriegen erlebt haben und so weiter, auch in unserer eigenen Geschichte. Das sind doch die gepriesenen Leute. Es gelingt nicht, weil es bei Gott nicht gilt. Und weil Gott auf diese Weise will er keine Rettungsaktionen haben. Denn was er hier erschlagen hat, war ein KZ-Wächter, nichts anderes. Ein ganz fiesen Kerl. Und der Mose denkt gar nichts. Er hat es noch heimlich gemacht, vielleicht in einer gewissen Unruhe, und hat es wirklich so, niemand hat es gesehen, und doch hat es einer gesehen. Und am nächsten Tag, als er sieht, wie sich zwei streiten, und der Mose mit Scharfblick, auch das steht hier, sofort merkt, wer der Schuldige ist. Und den Schuldigen zur Rede stellt und dem Schwachen beisteht, auch wieder rechte Tat, kommt der andere sofort, weil er ein fieser Bruder war, und sagt, so, möchtest du mich auch? Und da hat, jetzt sind die Sicherungen bei Mose durchgebrannt, jetzt ist er getürmt. Seine Rettungspläne sind vollständig gescheitert, jetzt war er über Nacht heimatlos. Eine verzweifelte Lage. Er hat sich von dieser hohen Position so heruntergegeben, hat für das Volk Israel in der Gefangenschaft gekämpft und alles ging schief. Kennen Sie solche Situationen, wo Sie sagen, hey, jetzt müsste doch Gott eigentlich helfen. Aber Gott hat nie die Pflicht, unseren Pannen aufzuhelfen, so wie wir es uns ausdenken. Gott hat eigentlich die Hauptmühe, bis er uns dort hat, wo wir ihn verstehen. Und das dauert bei Mose unheimlich lang, bis er endlich nachher am Sinai, beim Berg Horeb, sich ihm offenbaren kann. Und das dauert in unserem Leben so lange. Wir fragen oft sehr unruhig und sagen, ja Gott, warum hast du... Warten Sie doch mal. In unserer Zeit gibt es ungeheuer viel Gotteslästerung, nur weil wir Gott nicht verstehen. Und Sie müssen immer wissen, dass es immer noch der Gott ist, voller Barmherzigkeit und Liebe. Wir können ihn gar nicht verstehen, weil wir überhaupt ganz, ganz weit weg sind von seinen Gedanken und von seinen Plänen. So wie Mose in dieser Situation jetzt sagen muss, jetzt steige ich aus. Wie oft hören wir das dann bei uns, dass dann einer sagt, also jetzt bin ich an Gott irre geworden. Da hat Mose allen Grund dran gehabt. Aber schon lange keinen Grund, an Gott irre zu werden. Er kann nur nachher sagen und rühmen, Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für mit dem Psalm 90, das ist ein Lied Moses. Ehe denn die Berge wurden, die Welten alles geschaffen. Ich habe dich lange nicht verstanden. Aber es ist doch klar, dass Gott nicht bloß auf unsere Ideen aufspringen will. Und Gott nicht sagt, also so, ganz tüchtig, aber noch ein bisschen Korrektur, sondern Gott will uns aus der Schwäche herausführen, so wie er nachher sein Volk geholt hat. Ohne Waffengewalt, bloß im Vertrauen. Und so hat er sie durch die Wüste geführt. Und da hat den Mose nochmal 40 Jahre Studienunterricht in der Wüste gebraucht. Und diese Studienzeiten, die Gott mit uns macht, diese Studienzeiten im Leben, sind wichtiger als alle Bibelschulen, die wir machen. Das sind Lebensschulungen und das können Sie erleben. In ganz schrecklichen, verzweifelten Stunden Ihrer Glaubenskrisen und Verlassenheit und wo ist denn Gott? Sie können nur wissen, Gott ist der barmherzige Gott und der treue Gott. Und er hört auch bei mir nicht auf und seine Verheißungen gelten. Und ich verspreche es Ihnen, so werden Sie Gott schauen in der Ewigkeit. Aber er hat uns, mit uns furchtbare Mühe, auch mit Mose, bis er ihn von seinen Gedanken wegholt. Denn das war natürlich eine Versuchung bei dem Mose, dass er sagt, wenn ich komme, der Sohn von Pharao, da kann ja Gott froh sein. Wenn ich mit meiner Ehre komme, und das will Gott gar nicht. Der macht es nicht wegen unserer Titel und wegen unserer Schönheit und wegen unserer Größe, sondern allein, weil er seine Macht demonstriert. Und Gott sucht immer nur Leute, an denen er seine Herrlichkeit groß machen kann. Und darum scheitert es. Und da ist die Stille vom Stephanus eigentlich eine ganz tolle Hilfe, wie das scheitern muss an dieser Stelle. Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Warum denn nicht? Seid doch froh, wenn ihr einen habt. Mose war später von Gott der eingesetzte Richter. Aber da war es anders. Dann hat er Vollmacht gehabt. Und da sehen Sie, wir können auch nie in irgendeinem Amt Gottes uns irgendwie mit irgendeiner Autorität einschleichen. Und wenn man in Kirchen versucht, mit noch so viel Aktionen und, was weiß ich, Kronen und Würdetiteln und allem, meint, da könnte man was tun. Die Vollmacht, das, was die Bibel mit Vollmacht nennt, das heißt Einflussgnade, dass einer wirklich durch seine ganz schlichte Art, das hat nachher Mose gehabt, ohne dass er einen Titel gehabt hat, ohne dass er Ehre gehabt hat oder Menschenmacht. Und als nachher Mose sprach, hörten die Menschen, weil Gott durch ihn redete. Gnade bei den Menschen hat ihm Gott gegeben. Und hier hat er gar keine gehabt. Obwohl das eigentlich jetzt funktionieren müssen. Und deshalb können Sie das auch nie wissen, ob das Ihnen gelingt. Ich könnte also in meinem Leben viel erzählen, wie man das also durchmacht. Manchmal auch, wenn man spürt, man kommt nicht an, es gelingt einem etwas nicht. Ja, weil Gott einem das nicht geben will. Und da hat er eine Zeit noch mit uns zu reden, bis wir da mehr ihn verstehen. Das haben übrigens viele von den großen Dienern Gottes mitgemacht. Zum Beispiel Josef. Warum haben seine Brüder so lange gespottet? Weil Josef diese Demütigung aushalten muss. Oder, wie es Jesus nachher selber erzählt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und Gott muss seine wichtigsten Diener demütigen. Gott kann keinen brauchen, der noch auf menschlichen Ruhm aus ist. Das geht gar nicht. Und das ist ganz gefährlich. Gott hat ja da verschiedene Dinge und die liegen bei uns ganz verschieden. Der eine ist auf dem Gebiet anfällig, aber Gott ist ganz empfindlich auf Ehre und Macht. Da will er gar nichts abbrechen. Und das geht alles schief. Und in der Gemeinde Jesu ist so viel schief gegangen, weil da Leute an der falschen Stelle saßen, die auf Ehre und Macht geschaut haben. Und gucken Sie die schrecklichen Bilder an. Ich weiß nicht, ob ich nochmal durch die Peterskirche in Rom durchlaufen kann. Das ist nicht das, was Gott will von seiner Gemeinde. Und das ist auch nicht die Gemeinde Jesu in unserer Welt. Aber es ist auch in unseren evangelischen Kirchen sehr viel von dem gleichen Geist da. Und auch in unserem Herzen. Auch in unserem Herzen. Da fürchtete sich Mose und sprach, wie ist das bekannt geworden. Das sehen wir, es war nur ein Plan von ihm und er bricht zusammen und jetzt... Jetzt kann er nicht mehr weiter. Und er flieht und läuft davon. Die Midianiter liegen eigentlich jenseits des Roten Meeres, also heute in der saudi-arabischen Seite oder in der jordanischen Seite, würden wir der heutigen Landkarte nachsagen, haben offenbar damals auch den Sinai bewohnt. Das sind also Leute, die später auch im Volk Israel noch viel Probleme gemacht haben. Ein anderes semitisches Volk. Und dort flieht Mose in die Fremde. Er kann gar nicht mehr. Er muss aus der ägyptischen Einflusszone raus. Er kann nicht mehr zurück zu seinem pharaonischen Clan da. Und er kann nicht mehr zu seinem Volk. Überall war es für ihn aus. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was es wirklich von dem Mose war, diese Vergangenheit aufzugeben, um den Weg mit Jesus zu gehen. Also den Weg Gottes hier zu gehen, so richtig in dem Gehorsam. Es war doch ein unheimliches Opfer, geltlich, aber ehrenmäßig, Aufgabe von Freunden. Und dann geht alles so schief. Das muss schon furchtbar gewesen sein. Und da heißt, und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. In der Bibel gibt es ganz viele Geschichten, wo man in einer völligen Verzweiflung irgendwo saß. Da war zum Beispiel der Elia mal unter dem Wacholderbusch gelegen und sagte, Herr, lass mich sterben. Es gibt so Stunden, dann fängt Gott erst an. Ich möchte es Ihnen sagen, in Stunden, wo Sie am Ende sind, sagen, ich will nimmer, fängt Gott an und da fängt sein Segen an. Und gerade hier an diesem Brunnen beginnt eine wunderbare Lebensgeschichte, eine Liebesgeschichte. Wie er da an dem Brunnen sitzt, vielleicht ist jetzt mal Fantasie, ich weiß nicht, wie da plötzlich diese Hirtin da kommt und dann auf einmal das Feuer in den Mose nochmal kommt. Und wie er plötzlich den Hirten da einen Kinnhaken gibt und sagt, lass mal die Dame vor, ne? Super. Er war vielleicht sicher auch entflammt. Die Bibel verschweigt das nie. Das Ausstieg des Lebens. Er hat ja auch ein Auge gehabt für die Schönheit dieser beduinischen Frau, die da verhüllt da kam. Und dann die Hirten da, nicht? Lass die mal weg. Warum Frauen in unserer Welt so missachtet werden, da gibt es ja keinen rationalen Grund. Bloß weil die Männer Stoppeln im Gesicht haben, brauchen sie ja nichts drauf einbilden. Und manche schneiden sie sich auch nur weg. Ich meine, ich habe sie ja wenigstens noch dran. Also, es ist doch völlig offenkundig, dass hier im Grunde die Hirten doch dieser Frau zurechthelfen müssen. Die Welt ist eine schreckliche Welt des Egoismus und des Eigensinns. Und da wacht wieder etwas von Mose auf. Obwohl Gott gar nicht auf die Veranlagung schaut. Ich möchte das am kommenden Sonntag auch zeigen bei dem Timotheus. Wenn Gott junge Menschen in Dienst nimmt, die Veranlagung und die Begabung ist gar nicht wichtig. Die überschätzen wir immer. Für Gott gar nicht. Sondern die Sache, was Gott in ein Leben dann hineinlegt oder was Gott schenkt, was Gott aus einem Leben auch herausruft. Deshalb werden sie Menschen begegnen, wo sie sagen, es wundert mich eigentlich, relativ unbedeutende, unbegabte Menschen, die Gott so zu Ehren gesetzt hat. Wir können ja jetzt Beispiele nehmen, die nicht bloß die unbegabte Frau, das berühmte Buch oder so, sondern wie das häufig war, wie Gott solche Menschen einfach genommen hat, weil er etwas in diesem Leben gemacht hat. Aber es sind auch natürliche Anlagen, die Gott sehr wohl noch zur Entfaltung bringen kann, so den Gerechtigkeitssinn des Mose und er tritt hier auf gegen diese Gemeinheit und er erlebt hier etwas Wunderbares, eine Liebesgeschichte in der Wüste. Und das Kind, das geboren wird, der Sohn, der Gershom genannt wird, also die Frau hat sich ja komisch geschaut. Ich finde es auch nicht Aufgabe des Mannes, die Namen für die Kinder zu bestimmen. Frau hat schließlich die Hauptarbeit. Und dann soll die Frau auch noch den Namen geben, so ist jedenfalls meine Ansicht. Aber sie wird sicher geguckt haben, wie er den Namen gibt, Gershom. Und auf einmal wacht es dort in der Fremde auf, dass ihm das nicht genügt. Die Liebe dieser Beduinenfrau, mit der er sich ein ganz herrliches Leben teilt. Sondern in dem Mose wacht wieder auf, ich bin ein Fremdling, ich muss wieder zurück. Obwohl die Lebensgeschichte so verworren war, und da zieht sich durch sein Leben ja, der Ruf Gottes. Wenn Sie das Geheimnis Moses wissen wollen, ist es die Glaubensgeschichte durch den Glauben. Er hat irgendwo den Ruf Gottes gehört und die Bibel lässt es im Dunkeln stehen. Und er folgt seinem Gott, so wie in Ihrem Leben. Warum ist das so? Es heißt in einem Lied, zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieht zu dir. Wenn da Gott zieht in dem Leben des Mose, dass er sagt, na, das ist alles herrlich, unsere Familie, aber ich will wieder zurück zum Volk, das Schmach leidet. Und so wie er nachher durch die Wüste geht, ich will dabei sein in der Führung Gottes. Also, was wir heute herausgehoben haben, war, ein Leben mit Gott ist immer problematisch. Ein Leben mit Gott ist immer problematisch. Weil Gott manches uns erst einmal zeigen muss, bevor wir offen werden, nach ihm zu fragen. Und ich denke, sonst hätte Mose später gar nicht am Sinai überhaupt so hingehört und hat gesagt, da bin ich. Er hat seine Schuhe ausgezogen und gesagt, was willst du, Herr? Diese völlige Bereitschaft, sich von Gott führen zu lassen. Haben Sie die? Ob da in diesen 40 Jahren in der midianitischen Wüste überhaupt die Bereitschaft gewachsen ist, Gott völlig gehorsam zu dienen, liegt nicht in Ihrem Leben die Hauptnot wie bei mir darin, dass wir zwar viel für Gott tun, aber Gott uns manchmal sagt, lass, ich will zuerst dein Gehorsam. Und dann erst das andere. Will Gott von uns Opfer, wenn wir gleichzeitig ihm den Gehorsam verweigern? Weil gestern so ein nettes Gespräch bei uns in der Familie, da ist gerade die Annegret mit ihrem Mann da und das ist immer interessant, dann wenn die jungen Leute ihre Sachen sagen. Und da ging es auch darum, dass viele junge Leute heute, die ist interessant, die sagen ganz klar, warum lässt Gott mich in so einer Krise sitzen? Und von außen sieht man es völlig klar und sagt, ihr habt doch euer ganzes Leben habt ihr kaputt gemacht. Zuerst habt ihr ganz komische Geschichte und dann habt ihr Blödsinn gemacht und dann habt ihr alles. Jetzt wäre doch mal der Punkt, dass er vor Gott sagt, Herr, ich habe gesündigt. Und fang doch mal wieder an und heile mich in meinem Leben. Na, stattdessen, ganz pampig, Lieber Gott, du bist der eitle Lieferant. So wie ich von der Telekom erwarten kann, dass sie funktioniert und von der Bundesbahn, musst doch du eigentlich auch für dein Ressort besser funktionieren. Und das ist eigentlich ein ganz wahnsinnig freches Denken, wie wir mit Gott hier umgehen. Und Gott will zuerst von uns den Gehorsam. Gott fordert den Gehorsam, nämlich, dass er Herr ist und wir seine Geschöpfe. Und dass wir uns von ihm senden lassen und erst dann kann Gott uns überhaupt zeigen, warum er uns so hat und warum er uns so braucht. Und das sind ja oft in unserem Leben Stunden, wo man über gewissen schweren Lebenserfahrungen auf einmal wieder sagt, so Herr, jetzt will ich es wieder buchstabieren und lernen, wie du mit deiner Güte und Liebe mich umfängst. Du hast manches mit harter Hand bei mir zerschlagen. Und doch ist es der Herr. Und da will ich sagen, sie wären der Erste und werden es nicht sein, der Gott nur einmal zeigen kann, dass er sein Wort gebrochen hätte an ihnen. Er bleibt der Barmherzige, wie es in dieser Welt keinen gibt. Und der voller Liebe sich ihnen zuneigt und der alles für sie will. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht an Gott versündigen. Denn das Leben von Mose war hier wirklich, wirklich schwer. Hätte nicht Mose irgendwann dort sagen müssen, ist jetzt schwierig für uns, wenn wir uns ausnahmen, Herr, ich bin schuld. Ich habe eigenmächtig etwas gemacht. Darum ist mein Name stinkend geworden von meinen Brüdern. Und es war nicht recht reinzuschlagen. Ich habe nicht nach dir gefragt. Und manche Dinge, die scheinen in unseren Augen gut zu sein. Wer setzt eigentlich in unserem Leben die Maßstäbe, dass wir sagen, wir haben es gut gemeint. Es hat Mose ganz gewiss gut gemeint. Es war nicht gut und es war nicht recht. Ganz schlicht. Es war nicht eine Tat, die mit dem Segen Gottes begleitet war. Und Gott kann uns nicht segnen bei Taten, die in unserem Kopf zwar gut aussehen, aber bei Gott nicht richtig sind. Und im Alten Testament ist auch nicht der Mord funktioniert. Ganz klipp und klar. Und da gibt es viele Dinge, wo Gott das nicht will von uns. Und er will uns gar nicht die Freude nehmen. Aber wir machen viel, viel eigenmächtig und rennen damit in Schwierigkeiten hinein. Und dann hat Gott große Mühe, uns wieder dorthin zu bringen. Der Brunnen ist eine Stelle, später kennen wir den Brunnen der Samariterin in Samaria, oder wir kennen die Brunnen, die Abraham gegraben hat, die Isaac und Jakob gegraben hat, und die Brunnengeschichten in der Bibel sind wunderbar. Wir denken an Eliezer, wo die Rebekka sagt, ich will deine Kamele auch tränken. Ganz ähnliche Geschichte und doch in ihrer Eigenart wieder ganz wunderbar und groß. Und jetzt kommen die letzten Verse noch. Jetzt stirbt der Pharao Ramses, Vers 23. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Da haben die Israeliten nichts davon gemerkt, dass das vor Gott kam. Die haben gesagt, wo? Wissen Sie, dass im Himmel Riesenalarm ist? Das ahnen Sie gar nicht, weil Sie den Blick nicht haben. Das Herz Gottes ist entbrannt gegen Sie. Gott hat alle Ihre Gebete gehört. Gott leidet mit Ihnen. Und er erbarmt sich über Sie und er neigt sie Ihnen zu. Warten Sie doch einmal. Sie werden es doch erfahren und entdecken. Und es dauert gar nicht mehr lang, bis Gott anfängt zu handeln. Aber sein Handeln ist ganz verborgen und man sieht es nicht mit den Augen. Wir sagen, warum beseitigt er dann das nicht alles? Weil Gott anders handelt. Aber er redet. Und er kommt. Und die Gebete waren nie umsonst. Und das Schreien kommt vor Gott. Beim Sacharja gibt es so eine schöne Stelle gleich am Anfang des Buches, wo der Prophet sieht den himmlischen Thronsaal und da sitzt Gott auf dem Thron und da kommen die Reiter zurück und berichten Gott, wie es in der Welt aussieht. Und dann kommen sie, da heißt es, die Reiter unter den Myrten, so wunderbar beschrieben, richtig himmlische Paradiesesdarstellung. Und da kommen die zurück und sagen, alle Länder sitzen still, es geschieht nichts in der Welt. Es ist so, wie wenn Gott vergessen wäre. Und dann redet plötzlich Gott und sagt, weißt du nicht, wie Gott brennt und wie Gott alles in Bewegung setzen will, wie er in dieser Welt handeln will. Und deshalb ist es immer so, wenn dann Menschen sind wie nachher Mose, die sich Gott zur Verfügung stellen, dann können sie plötzlich auch im Auftrag Gottes Großes in dieser Welt bewirken. Denn Gott will, sind bloß wenig Menschen, die sich wie Mose zur Verfügung stellen. Und das ist das Geheimnis, denn Gott will helfen. Und Gott kann das nur durch Leute, die sich gebrauchen lassen und die sich senden lassen und die in die Welt hineingehen. Wir haben heute an dieser ganzen Geschichte gemerkt, wie Gott gar nicht irgendwelche äußere menschliche Weisheit wichtig ist, die ein Mose lernen muss, was er lernen muss. ist, wie Gott in aller Stille in seinem Leben der entscheidende Herr sein will. Das hat Mose gelernt, wie kein anderer. Und er war der Offenbarer, bis Jesus kam. Und wenn Sie heute mit Juden einmal sehen oder jüdische Geschichte sehen, dann wissen Sie, wie viel Mose von der Wahrheit Gottes hat vermitteln können. Es beeindruckt mich immer wieder tief, wie die Juden, auch wenn sie ganz säkular sind, mehr von Gott begriffen haben als die meisten Christen, weil sie durch Mose gelehrt sind. Aber wie viel mehr haben wir es dann durch Jesus noch offenbart bekommen, wer er ist und wie er ist. Und da ist mehr als Mose noch da. Aber das hat Mose hier in Midian gelernt und hat es gelernt unter Schmerzen. Unter wehtuenden Schmerzen. Und ich weiß, wie das ist, und wir könnten jetzt aus unserer Lebensgeschichte erzählen, und manche sind sicher, die ganz besonders schwer hier tun und sagen, ich bin noch mitten in der Wüste, Midian. Und ich warte immer noch, bis ich etwas sehe und höre. Und ich darf Ihnen nur sagen, lesen Sie in diesem Wort. Gott hat versprochen, durch dieses Wort sich Ihnen auch zu offenbaren. Er wird Ihnen keine neue Botschaft mehr zukommen lassen, als durch die Geschichten der Menschen und durch die Worte und Glaubenserfahrungen, die Gott immer wieder gesprochen hat und die er bestätigt hat. Und so wird er sich uns auch offenbaren, so dass man Frieden findet. Am schönsten hat es der Mose, 2. Mose 33 gesagt, wo er dann auf dem Sinai stand und Gott gegenüber stand und sagt, Herr, lass mich nur in der Felsenkluft stehen. Und dieses Bild habe ich noch von dem alten Maler Jelin abkaufen können. Das ist ein ganz dunkles Bild, das bei uns im Wohnzimmer hängt. Mose in der Felsenkluft geborgen. Also, Herr, lass mich nur bei dir stehen. Halte du deine Hand über mir. Und dann mehr will ich gar nicht mehr. Das ist genug für mich. Und dann sagt Gott, nein, du gehst wieder zurück. Hinauf wirst du mein Volk. Und sagt, ich kann das nicht. Du musst vorausgehen, Herr. Wenn du mitgehst, dann wage ich es. Dir gehe ich nach. Sehen Sie, wie der Mose eins gelernt, ohne Gott kann ich nichts mehr. Ich kann keinen Schritt mehr tun, ich kann keine Aufgabe mehr wahrnehmen. Er hat sich nichts mehr eingebildet auf seine ägyptische Abstammung. Er war bloß noch einer, der die Hand Gottes fassen wollte und darin der Gesegnete blieb. Und wir können ungeheuer viel von Mose lernen. So, ich hoffe, dass Sie es brauchen konnten, dass Gebet erhört wird. Und da bin ich auch sicher, Gott hört das Schreien, jedes Schreien und jedes Beten. Und es ist kein Beten vergeblich.